Himmelklar ist hier, mitten im Advent. Es geht auf Weihnachten zu. Ein Fest für die Seele, könnte man sagen. Und um die Seele soll es heute auch gehen bei uns. Ich spreche nämlich mit Bernd Keller. Er ist Seelsorger im Landkreis Bad Kissingen und Führungskräftecoach mit seinem Unternehmen ProSit. Er möchte Menschen fördern und ihnen Wege aufzeigen, sinnvoller zu leben und zu arbeiten. Und was für seine Arbeit besonders wichtig ist, würde er
aus der Erfahrung über Jahrzehnte als Seelsorger sagen, Menschen nicht irgendetwas hineinbeten, sondern Menschen begleiten, hinhören, da sein, ja, um die Fragen, die im Leben auftauchen, zur Geltung kommen zu lassen, zur Welt kommen zu lassen gewissermaßen.
Denn das entlastet Menschen, hat er uns erzählt. Und in dieser Folge vor dem Weihnachtsfest konnte ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen, was er sich zu Weihnachten für alle Menschen wünscht.
Tatsächlich Frieden. Ich bin in diesem Jahr in einem Konzert gewesen von Michael Patrick Kelly. Der hat die sogenannte Peace Bell bei seinen Konzerten dabei. Und der schlägt diese Peace Bell mitten im Konzert als eine Schweigeminute für den Frieden. Und genau das ist ja Weihnachten im Kern, eine heilige, eine stille Nacht,
in der uns Jesus im Endeffekt den Frieden verspricht. Und ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast bei Himmelklar sind. Herzlich willkommen, Bernd Keller.
Hallo, schön, dass wir zusammen sind, mitten im Advent.
Ja, das finde ich auch ganz toll. Sagen Sie, Sie sind Ehe- und Familienseelsorger. Das bedeutet, dass Sie Eheleute und Familien beraten? Oder was muss ich mir denn genau darunter vorstellen?
Nun, es ist im Prinzip auch ein Wort mit B, allerdings eher begleiten. Also Menschen, die auf dem Weg sind in Familien, in Partnerschaften, in Beziehungen, haben ja im Verlauf des Lebens zwischen Wiege und Bahre immer wieder Fragen. Und man kann sich so vorstellen, als Ehe- und Familienseelsorger hier im Landkreis Bad Kissingen begegne ich im Prinzip jeder Lebenslage, um da zu sein, Raum zu geben, Zeit zu schenken, wo sich ja auch Menschen Zeit nehmen, wofür oft keine Zeit ist. Und da dann ein Ohr zu haben und im Gespräch zu sein, auf dem Weg und für das eigene Leben zu entdecken, um was es eigentlich geht.
Und worum geht es den meisten eigentlich?
Ja, tatsächlich um ein Gelingen mit dem Scheitern, um Sinn zu empfinden, um zu spüren, ich bin, wie ich bin, okay. Ich bin auf einem Weg, der mit Menschen auch was Gutes bewirkt. Ja, und da gibt es eben die Krisen, da gibt es Hochzeiten und eben Tiefzeiten. Und genau dazwischen darf ich unterwegs sein hier in meiner Tätigkeit, in meinem Dienst.
Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Man weiß ja vielleicht gar nicht so genau, ne, wohin möchte ich eigentlich, wie kann das überhaupt gelingen. Sie stehen den Menschen dann zur Seite. Wie machen Sie das? Also mal so ganz konkret, was sagen Sie den Menschen manchmal? Wie gelingt es ihnen da wirklich was zu bewegen?
Was aus meiner Erfahrung und jetzt ja doch schon ein paar Jahrzehnte entscheidend ist, dass Menschen spüren, ich bin gehört. Da hört mir eine oder einer zu. Und wer zuhört und wer mir zuhört, stiftet Gemeinschaft. Das heißt, Verbindung entsteht immer im Hören und in der Begegnung. Und das erlebe ich gerade jetzt auch in der Adventszeit, dass es so schnell ist und zu viel ist. Und da findet eine echte Begegnung, wo ihr Leben stattfindet, oft gar nicht mehr statt.
Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, dass der Advent manchmal unglaublich hektisch und einfach viel zu viel ist. Dabei wollen wir doch eigentlich Besinnlichkeit. Auch in Familien kann das Weihnachtsfest eine kleine Sollbruchstelle sein. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, Sie haben das gerade auch schon gesagt, ne? Weihnachten oder überhaupt die Adventszeit, so eine schnelle, manchmal ja sehr anstrengende Zeit. Eigentlich soll ja Weihnachten ein total schönes Fest sein. Es kann aber gerade auch in Familien immer so eine kleine Sollbruchstelle sein. Wie erleben Sie das?
Nun, es ist vermutlich aus meiner Erfahrung so, dass die Adventszeit nicht als Warte- und Wartungs- und Vorbereitungszeit auf das Geburtsfest, das ja Weihnachten dann doch ist, ernst genommen, wahrgenommen wird, sondern man ist sozusagen immer schon einen Schritt voraus. Wir sehen das in den Geschäften, wo im September, Oktober ja schon manchmal Weihnachten offensichtlich ist oder der Nikolaus kommt, der Weihnachtsmann. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass Menschen da gar nicht mehr mit ihrer Seele zusammen sind. Also, dass sie sozusagen ihrer Seele voraus sind oder sie oft auf der Strecke lassen. Das ist meine Erfahrung als Seelsorger.
Wir sprechen ja jetzt schon ganz viel von der Seele, aber was ist denn das überhaupt, die Seele?
Ja, das fragen sich ja schon zu allen Zeiten Menschen. Ich für mich als Seelsorger habe da eigentlich schon eine große Klarheit, denn wenn ich in das Hebräische, in das Aramäische, also die Sprache zur Zeit Jesu höre und lese, dann gibt es dort das Wort Nefesh. Und Nefesh heißt übersetzt Kehle, Atem, Seele, Lebendigkeit. Und nicht im Sinne von Körper, Geist und Seele, wie wir es oft genug auch erleben und auch uns danach ausrichten, sondern vielmehr in einer Ganzheit des Menschen. Also, dass ich Leben bin, dass ich sehnsüchtig bin, dass ich mit meiner Kehle, mit meinem Leben danach mich sehne, dass ich lebendig bin und wahrgenommen werde, wo wir wieder bei der Zugehörigkeit sind. Wer gibt mir eigentlich sein Ohr? Wer gibt mir eigentlich seine Gegenwart und Präsenz und begegnet mir wirklich, wirklich?
Und auch das ist nochmal ein gutes Stichwort, denn wir erleben natürlich auch gerade an Weihnachten, dass es Menschen gibt, die keine Zugehörigkeit haben, die alleine sind an Weihnachten. Wie kann man diesen Menschen trotzdem das Gefühl geben, dass sie zugehörig sind?
Ja, dafür erlebe ich eine große Obdachlosigkeit der Seele tatsächlich. Dass wir, indem wir gewissermaßen diese Dimension der Sinnstiftung, die aus einem Reich der Liebe, aus dem Himmel gewissermaßen klar kommt, dass wir das gewissermaßen abgeschnitten haben. Und da Menschen ja eigentlich, wenn es nicht abgeschnitten wäre, nie allein sind. Weil ich ja als Geschöpf eine Schöpferin, einen Schöpfer weiß und damit auch eine Zugehörigkeit als Geschöpf mit anderen Geschöpfen, ja mit der ganzen Menschheitsfamilie. Also kann ich eigentlich gar nicht allein sein. Aber natürlich, der Punkt, den Sie natürlich treffen, ist der der tatsächlichen Einsamkeit auch. Und da steckt ja schon das Wort einsam im Gegensatz zu zweisam, dass Menschen sich von Gott und der Welt alleingelassen fühlen. Und ja, da gilt es dann auch im Kirchenraum, in Gemeinschaften, jenen nachzugehen. Und das ist ja das Wunder der Weihnacht, dass wir Menschen eben nicht allein lassen, sondern mit ihnen wieder auch die Begegnung suchen, sie aufsuchen. Übrigens, das genau hat ja Jesus gemacht. Und am Geburtstag, an Weihnachten zeigt sich, Gott kommt ja zum Menschen und wird Mensch.
Jetzt haben wir die Seele ja bisher sehr fromm betrachtet. Wie sieht es denn mit Menschen aus, die vielleicht spirituell alleine sind und die mit Gott und Jesus einfach überhaupt nichts anfangen können?
Ich muss sagen, im Grunde ist ja jeder Mensch in der Verbundenheit mit dieser Welt, die wir nicht sehen können. Wir sehen den Himmel, können ihn aber nicht berühren, aber er ist über uns ausgespannt. Und deswegen ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir nie, gerade auch in Kirche gab es da ja wirklich auch schon ganz schräge Entwicklungen. Menschen glauben ja eben Religiosität, die Frage nach Sinn, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, absprechen. Und deswegen ist eine Seelsorgerin, ein Seelsorger genau dafür da, den Raum zu öffnen und nicht Antworten zu geben auf nicht gestellte Fragen, sondern den Raum zu öffnen für die Begegnung mit sich selbst, mit sich im Einklang zu sein und dann wieder bereit zu sein für die Welt, um in den Kontakt zu kommen. Insofern also bei Ihrer Frage würde ich aus der Erfahrung über Jahrzehnte als Seelsorger sagen, Menschen nicht irgendetwas hineinbeten, sondern Menschen begleiten, hinhören, da sein, ja, um die Fragen, die im Leben auftauchen, zur Geltung kommen zu lassen, zur Welt kommen zu lassen gewissermaßen. Und das entlastet Menschen in ihrer Seele oft genug und das sind Menschen dann zutiefst religiös.
Was sind denn das so für Fragen, die die Menschen haben?
Nun gut, bei Trennungen beispielsweise von Paaren, die über Jahre ja auch mit Familiengründung beieinander waren, stellt sich genau da die Frage, wie konnte es so weit kommen? Die Frage nach dem Sinn, nach den Entwicklungen. Und da dürfen wir eben auch als Menschen überhaupt nicht zu vorschnell Antworten, Ratschläge geben, die ja oft Schläge sind, wie wir wissen, sondern vielmehr an der Hand nehmen, zur Seite stehen, weinen lassen, atmen lassen, durchatmen lassen. Ich glaube, darauf kommt es an.
Und muss ich mir das dann so vorstellen, dass die Menschen dann immer alle auf Sie zukommen, dann bei Ihnen vielleicht vorm Schreibtisch oder auf einem Sofa sitzen und Sie dann ein nettes Gespräch führen? Oder wie muss ich mir da so diese Gesprächsatmosphäre vorstellen?
Ja, also es ist tatsächlich immer durch Begegnungen an Orten, zu denen ich selbst bin. Ich nenne ein Beispiel, zuletzt auf einer Hochzeitsmesse zum Beispiel mit jungen Paaren. Da waren zuletzt ganz tiefgehende Gespräche, weil es geht da nicht nur um eine Partnerschaft, sondern eben genau um das, was wir schon hatten. Wie kann es gelingen, dass wir beieinander bleiben und uns nicht entfremden über die Zeit? Oder wenn ich in Kindergärten bin und die Erziehenden begleite, dass da einfach die Situation in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit deutlich wird, wie Menschen an ihre Grenzen kommen. Und da dann das Gespräch stattfindet und miteinander gesucht wird, wie kann Entlastung geschehen, wie können Dinge verändert werden. Genau, und natürlich kommen ganz konkret auch Paare, die in Krisen sind, zu mir, wo ich dann in Gesprächen bin und das tatsächlich Wichtigste auf dem Tisch ist die Taschentücher, weil in der Regel geweint wird. Und genau dieses Weinen ist das, was ja oft gesagt wird, du darfst nicht weinen, aber das Weinen löst und erlöst und kann das entscheidende Wasser sein, damit wieder Neues lebendig werden kann, was oft vertrocknet ist.
Wie kann es denn gelingen, dass Menschen dann auch beieinander bleiben?
Da empfehle ich immer tatsächlich ganz konkret das Windrad. Das Windrad, das ja Land auf, Land ab doch immer mehr sichtbar ist. Und es hat 3 Rotorblätter. Und da ich selber ja auch verheiratet bin, glücklich verheiratet, über Jahrzehnte Kinder haben darf, sage ich, schauen Sie, ein Windrad hat 3 Rotorblätter. Das ist ja Absicht offensichtlich, damit es sich gut dreht und Energie gewinnt. Und diese 3 Rotorblätter sind beschriftet. Auf dem einen Rotorblatt steht Danke, auf dem zweiten Rotorblatt steht Bitte und auf dem dritten Entschuldigung. Wer das im Alltag, und darum geht's, nicht geplant und wann werden wir was machen, sondern im Alltag von früh bis spät, 24 Stunden jeden Tag, in diesem Kosmos, in diesem Alltag sagen, es tut mir leid, bitte, danke. Da ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
Das klingt sehr weise. Wenn das Windrad jetzt noch ein 4. Rotorblatt hätte, was würde denn da drauf stehen?
Hören.
Also mit Danke, Bitte und Hören kann ich mich persönlich auch sehr gut identifizieren. Und auch die Entschuldigung kenne ich nur zu gut, denn ich würde wahrscheinlich auch eher zu einer schnellen, aber doch sehr ernst gemeinten Entschuldigung tendieren. Für viele ist das ja eine große Überwindung, so eine Entschuldigung. Wie gelingt es denn, dass ich mich auch entschuldige, ohne mich dabei selber zu vergessen?
Da kann ich auch aus der Praxis einen sehr, sehr guten Tipp geben. Nehmen Sie doch als Zuhörende auch gerade mal Ihre rechte oder linke Hand und zeigen Sie mit dem Zeigefinger auf ein Gegenüber oder nach außen. Und in dem Moment entsteht ein Du mir gegenüber und gleichzeitig zeigen 3 Finger auf mich selbst und der Daumen, wenn er nach oben zeigt, in den Himmel. Und diese 3 Dimensionen, dass ich auf mein Gegenüber achte, aber mit 3 Fingern auf mich selbst deute, bedeutet ja, und das ist ja genau der Hintergrund Ihrer Frage, ich muss mich selber auch fragen, was ist mein Anteil? Aber dann auch nicht in mir sozusagen im Weheklagen und Selbstverdammen am Ende und Anklagen stecken bleiben. Da ist mein Eindruck als Seelsorger, sind viel zu viele Menschen, die da drin stecken bleiben, sich bei anderen beklagen, im Gegenüber, ja sogar sich selbst anklagen. Und nun kommt gewissermaßen der Daumen ins Spiel, wie ein Kirchturm in der Landschaft, wie ein Windrad, das nach oben zeigt, sind wir wieder zum Himmel gerichtet. Und da gibt's Klarheit, weil wenn ich jetzt anklage, und zwar nicht mich oder eben mein Gegenüber, sondern mich beklage bei Gott, das ist für mich als Glaubender ganz entscheidend, bekomme ich Luft. Ich bekomme Luft und bleib nicht in mir stecken. Ich atme durch. Und meine Seele, meine Kehle, mein Atem kann wieder in den Fluss kommen. Und ich verzweifle nicht an mir. Und ich bin nicht in mir verkrümmt und laufgekrümmt oder anklagend, dass andere immer schuld seien, sondern ich gehe in dieser Dreidimensionalität, dieser ausgestreckten Hand mit den entsprechenden Fingerzeigen und aber auch mit dem Windrad durchleben.
Da sind wir ja genau bei der Frage, wie ein gutes Leben gelingen kann. Eine riesige Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt. Aber Sie haben da eine sehr klare, deutliche Antwort drauf.
Wohl wahr, ja. Und zwar würde ich da jetzt fast schon die andere Hand bitten, sich mal zu öffnen und die fünf Finger zu betrachten. Und bei diesen fünf Fingern können wir jeden Finger kurz beschreiben. Und zwar beschreiben wir den Daumen mit Schlaf, den Zeigefinger mit Bewegung, den Mittelfinger mit Sinn, Spiritualität, den Ringfinger mit Beziehung und Beziehungen und schließlich den kleinen Finger mit Arbeit und Tätigkeit. Und siehe da, wenn ich oft in den Gesprächen frage, was ist denn bei Ihnen gerade ganz oben auf Platz 1? Und viele, viele sagen, ja, ich bin ganz engagiert, ich bin ganz viel in der Arbeit, ich engagiere mich im Ehrenamt und so weiter und so fort. Und in dieser Aufzählung an einer Hand ist alles gleich wichtig. Aber wichtig ist, dass es dort beginnt, was wir notwendigerweise zum Leben brauchen, nämlich den Schlaf. Und wenn wir nicht schlafen, können wir uns nicht bewegen. Wenn wir uns nicht bewegen, können wir nicht wirklich Beziehungen bzw. Sinn finden. Wenn wir keine sinnvolle Wirklichkeit erfahren und keine Beziehungen, in denen wir als Mensch uns begegnen, werden wir auch in der Tätigkeit, also in der Arbeit, im Ehrenamt, ja, für was eigentlich da sein? Also wir werden gewissermaßen schlaflos, nicht wach, oft auch nicht hörend in der Begegnung miteinander das Leben verbringen, aber wir werden nicht wirklich den Himmel gewissermaßen auf Erden aufbauen.
Was wünschen Sie sich denn zu Weihnachten für alle Menschen?
Tatsächlich Frieden. Ich bin in diesem Jahr in einem Konzert gewesen von Michael Patrick Kelly. Der hat die sogenannte Peace Bell bei seinen Konzerten dabei. Und der schlägt diese Peace Bell mitten im Konzert als eine Schweigeminute für den Frieden. Und genau das ist ja Weihnachten im Kern. Eine heilige, eine stille Nacht. Und diese Stille, die wir zu oft vermissen und ihr ja sogar nachjagen und ganz gewiss, wenn wir rennen, wenn wir schnell sind, werden wir nicht die Stille finden, geschweige denn Frieden. Deswegen Frieden.
Jetzt würde ich gerne noch auf ein sehr spannendes Projekt zu sprechen kommen, an dem Sie beteiligt sind. Der Goldschmied Malte Meink in Bad Kissingen hat zwei Schmuckstücke hergestellt. Zwei Kreuze, die so aussehen wie die Kreuze auf den Kirchturmspitzen der evangelischen und katholischen Kirche. Und Sie beziehen diese Werke in Ihre Arbeit mit ein. Wie machen Sie das?
Das Schöne ist, dass ja das Plus gewissermaßen vor der Klammer unseres Lebens steht. Und so habe ich auch dieses Projekt, diese Initiative des Künstlers empfunden und gerne aufgenommen. Und ich war letzte Woche in seinem Goldschmiedegeschäft und habe mit ihm gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Und das passt ja genau zu Ihrer Frage. Und wir haben uns vereinbart, dass wir im Januar darüber sprechen, wie kann es gelingen. Und ich sage Ihnen, es ist im Prinzip zutiefst Seelsorge, indem ich versuche, mit ihm dieses Kreuz als Zeichen für die Haltung im Innersten in die Welt wieder neu zu bringen, wo wir das Minus des Lebens, das wir oft genug empfinden, also die Horizontale, die wir oft so leben, zwischenmenschlich, die so wichtig ist bis hinein in die sozialen Medien, sodass wir kaum mehr eine ruhige Minute haben, dass diese Horizontale, die im Kreuz ja liegt, aber durchbrochen wird, durchkreuzt wird von der Vertikalen, die Himmel und Erde verbindet, dass diese Wirklichkeit, die ja aus meiner Erfahrung abgeschafft wurde, wir sind sowas von immanent und fast schon in dieser Welt versunken, dass wir so gebückt gehen, dass wir gar nicht mehr aufrichtig und aufrecht laufen. Und das ist das Ziel, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre, dass diese Verbindung von Himmel und Erde, die eine zutiefst menschliche ist, dass wir die zum Beispiel durch Aufstellkreuze, die ich vorhabe, mit ihm zu gestalten, auch angelehnt an diesen Kreuzen auf den Kirchtürmen zu entwerfen und den Menschen zu empfehlen, sie aufzurichten, sozusagen in ihren Häusern, werden wir ja leider Gottes gleichzeitig Kirchen umwidmen, nicht mehr nutzen oder auch viele Menschen ja nicht mehr in die Kirche gehen, aber doch Glaubende sind, so haben wir ja schon gesprochen miteinander und auf der Suche nach Sinn sind. Und da bin ich überzeugt, dass dieses Minus zum Plus, diese Botschaft des Weihnachtsfestes von Jesus selbst, ja, den Frieden bringen kann für Menschen und nicht erst am Schluss, wenn es heißt Ruhe im Frieden.
Inwieweit braucht denn Glaube überhaupt etwas Haptisches, wie zum Beispiel diese Schmuckstücke?
Ja, unbedingt. Haptik ist ja gewissermaßen Berührung auch, zwischenmenschliche Berührung, also Gemeinschaft. Und wir wissen, wir leiden ja an Berührungen, also an Berührungsmangel. Und für mich ist Glaube immer zutiefst eine Wirklichkeit, die unter die Haut geht. Und allein wenn ich ein Buch, sprich die Bibel, das Buch der Bücher, nicht nur zur Hand nehme, sondern auch lese, dann geht es unter die Haut. Und das kann ich nur jedem empfehlen, gute Bücher zu lesen, nicht zuletzt das Buch der Bücher. Und dann auch die ganzen Wirklichkeiten, wenn alle darauf warten, dass es dunkel wird in der Kirche, stille, heilige Nacht gesungen wird. Da geht ja wirklich auch diese Haptik, wie Sie fragen, auch unter die Haut, wo ich merke, Glaube, Religiosität von uns Menschen ist etwas Berührendes. Und wenn es nicht so ist, dann bitte davon entfernen, denn dann ist es alles andere als aus meiner Sicht das, was Jesus immer wieder getan hat, denn der war in der Berührung mit Menschen auf vielen Ebenen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie für viele Menschen sehr inspirierend sind und viel Gutes tun. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn in die Zukunft der Seelsorge? Gibt es eine Nachfolge in der Seelsorge?
Wir haben Land auf, Land ab in allen beruflichen Feldern oder in, sagen wir mal, in den meisten Feldern Fachkräftemangel. Und ja, den haben wir auch von Jahr zu Jahr mehr in den Kirchen. Gleichwohl bin ich überzeugt davon, dass Kirche und Seelsorge sich auch im Bewusstsein, in der Haltung verändern muss, ja auch darf, im ureigenen Sinn, zum Beispiel des Weihnachtsfestes. Denn wo findet denn Kirche statt? Dort, wo die Krippe ist, zu Hause. Wo wird Jesus gewissermaßen geboren? Zu Hause. Und wenn er da nicht geboren wird und gerne gefeiert wird in den großen Kathedralen und Kirchen, was sich ja ergänzt, aber einander bedingt und bedarf, dann wird ja quasi Weihnachten nicht irgendwo, dann wird diese Heiligung und diese Heilung, was ja auch in dieser heiligen Nacht steckt und verborgen liegt, geheimnisvoll, hoffentlich auch zu Hause, und das weiß ich auch bei allen Krisen, die natürlich dazugehören, aber doch auch erlebbar und erfahrbar. Insofern ist mir da nicht bange, sondern diese Kirche, die weniger Personal hat, die weniger Räumlichkeiten hat, wird das Bewusstsein bekommen, um es mit Karl Rahner zu sagen, der Fromme, die Fromme von morgen wird eine Mystikerin, ein Mystiker sein, einer, ein Mensch, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und ich glaube, darauf kommt es an und da darf ich dem dienen und jede und jeder, der sich da in dem Dienst versteht. Jede Christin, jeder Christ, jeder Mensch, der auf der Suche ist nach Sinn. Und da sind wir alle Menschen Geschöpfe der einen Schöpferin und des einen Schöpfers.
Also wie sieht da so Ihre Prognose für die Zukunft der Seelsorge aus?
In den letzten Jahren, gerade nach Corona, in dem totalen Abbruch vieler, vieler Traditionen auch, gell, und vieler guten Rituale, spüre ich und auch in meinem Umfeld, Kolleginnen und Kollegen, so ein gewisses Erwachen und so eine neue Suchbewegung nach dem Heiligen, nach dem Heilenden. Dieses Gesundheitsbewusstsein ist ja letztlich nichts anderes. Und als Seelsorger würde ich sagen, vergesst bei allem, was an Gebrechen da ist, nicht das Dürsten. Ich sagte es am Anfang, beim Verständnis von Seele, diese Sehnsucht nach Anerkennung, Wertschätzung, Würde.
Jetzt haben Sie ein wunderbares Stichwort gegeben, Traditionsbruch. Das erleben wir ja auch an Weihnachten natürlich ganz stark, dass viele Kinder und Erwachsene nicht mehr in die Kirche gehen möchten. Wie stehen Sie dazu? Was denken Sie über diesen Traditionsbruch?
Ich sehe ja diese Tradition, Gott sei Dank, nicht nur in dem kirchlichen Betrieb, also in den Gottesdiensten explizit, wo oft genug sehr stark hingeschaut wird. Ich erlebe das eben auch in den Kindergärten zum Beispiel. Und in Kindergärten wird tagtäglich oft genug das Kirchenjahr gefeiert. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Und da würde ich Familien, Eltern empfehlen, das, was dort auch mit hoher Professionalität für Kinder erlebbar gemacht wird, wach, da sind wir wieder beim Hören, wahrzunehmen, anzunehmen und zu integrieren und von dort zu lernen. Ich glaube, da haben wir neue Wege auch, bis hinein in die digitalen Möglichkeiten, auch da gewissermaßen auf Empfang zu schalten und die Fähigkeit, da zu empfangen, zu übersetzen, auch in neue Traditionen, in neue Rituale. Denn es geht ja darum, die Glut, die noch heiß ist, weiterzugeben und nicht die Asche weiterzureichen.
Sehr schön gesagt. Abschließend jetzt auch nochmal mit Blick natürlich auf Weihnachten und das kommende Jahr, würde ich Ihnen gerne noch die Frage stellen, was Ihnen eigentlich Hoffnung macht?
Ich bin sehr geprägt in meinem Studium von einem Professor, der hat mit uns in Fundamentaltheologie das sogenannte Hoffnungspapier. Das Hoffnungspapier der Synode in Würzburg, ich bin ja hier im Bistum Würzburg tätig, das haben wir gelesen und zwar so richtig Wort für Wort, Satz für Satz. Und dieses Hoffnungspapier, das heißt nicht nur so, sondern es vermittelt eben das, was wir an Weihnachten eben auch wieder feiern, dass wir erfüllt sind von Lebendigkeit, von Liebesfähigkeit. Und das macht mir Hoffnung, dass wir da wissen, in der Menschheitsfamilie immer wieder das spüren zu können und nicht aufhören dürfen, Hoffnung weiter zu schenken. Denn Hoffnung ist letztlich ein Ausgestrecktsein der Seele von uns auf der Erde. Wiederum, ich kann es nur so sagen, und es liegt nicht nur daran, dass wir hier im Himmel klar sind, hinein in den Himmel, dass sich Himmel und Erde verbinden, so wie das Kreuz, was ich schon sagte, wo das Horizontale in das Vertikale kommt, wo gewissermaßen der Kosmos eine Ellipse darstellt. Und das ist eine Ordnung, sowohl als auch die beiden Pole, die bei der Ellipse gegeben sind, sind nicht ein Ausschlusskriterium, sondern sind eine Verbindung, eine Spannkraft, die für mich die Hoffnung ist auf Lebendigkeit, auf Vergebung, wir hatten es von Entschuldigen, auf ein Danke, auf ein Bitte. Und es ist nicht, dass ich Erwartungen gefüllt bekomme und erfüllt oder Wünsche, so wie an Weihnachten, leider Gottes, da sehen wir, wie es irgendwie schief läuft, sondern dass die Hoffnung auf Lebendigkeit, zum Beispiel als Vater, als Mutter, wenn man Vater, Mutter wird, weiß man das, da wird eine Hoffnung erfüllt, für die können wir am Ende nichts tun, sondern es geschieht. Und dass das immer wieder passiert im Leben, das hoffe ich und das ist, glaube ich, auch der Kern von Hoffnung, das auch im Weihnachtsfest steckt.
Bernd Keller ist Ehe- und Familienseelsorger in Bad Kissingen und in dieser Woche unser Gesprächspartner bei Himmelklar. Ganz herzlichen Dank an Sie.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, Herr Hilsen.